Das Wort Gottes für diesen Sonntag findet sich im Propheten Daniel im Kapitel 7 und ich lese uns die Verse 9 bis 14. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht des anderen Tieres war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute außer verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Nach dem Gebet wollen wir gemeinsam singen, Freu dich, Welt, dein König naht. Sie können es in Ihrem grünen Liederbuch aufschlagen, 136 oder an der Leinwand projiziert mitsingen. Und zum Gebet und zum Lied wollen wir aufstehen. Lebendiger Gott, allmächtiger Vater, in Jesus Christus, wollen wir dir an diesem Sonntagmorgen von ganzem Herzen danken, dass wir zusammenkommen dürfen und in deinem Namen hier sein können. Wir danken dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, untereinander und mit dir. Wir danken dir für Lied, für Gebet, für Wort Gottes, für das, was du in unser geistliches Leben hineingibst, auch an diesem Sonntagmorgen. Und wir schließen unser Gebet bewusst dir mit ein, die über den Livestream mit uns an den unterschiedlichsten Orten und Situationen verbunden sind. Dein Heiliger Geist ist der Wirksame hier und überall in unserer Mitte. Wir danken dir jetzt für diese besondere Zeit, die anbricht. Die Zeit des Advents, die Zeit der Ankündigung deines Kommens, auch deines Wiederkommens. Und wir preisen dich mit diesen Worten, die wir gehört haben, als den Allmächtigen, als den Herrscher aller Geschichtsläufe, als den ewig Bleibenden, als den, der alles im Griff hat und alles geplant hat, im Großen und im Kleinen. Wir beten dich an. Du weißt, wie wichtig das für uns ist, dass wir gerade in diesen Zeiten uns ausrichten auf dich, diesen Felsen, diesen Bleibenden, diesen Ewigen. Und wir danken dir, wo du unserem inneren geistlichen Menschen diesen Zuspruch gibst, diese Orientierung gibst, diese Festigkeit gibst, auf der wir stehen dürfen. Bei allem, was sich verändert, du bleibst, gelobt seist du. Und wir danken dir, dass du nahe bist, dass du der König bist, der gekommen ist, der in unser Leben hineingetreten ist, der in unser Herz eingezogen ist, der da ist. Anbetung sei dir auch an diesem Morgen, an diesem Ort. Tu uns miteinander wohl, auch unseren Kindern, und lass diese Freude über dich, den Jesus präsent, diese Freude lass heute uns bestimmen. Und dann kommst du wieder und wir beten dich darüber an und warten auf dich und freuen uns auf dich, unseren König. Amen.
Wissen Sie eigentlich, was weiße Mäuse sind? Naja, klar, Mäuse mit einem weißen Fell. Aber ich meine nun jetzt gar nicht in der Natur, sondern ich meine bei Staatsbesuchen. Die begleitenden Motorradfahrer, auch mit weiß zum Teil bekleidet, die werden auch intern weiße Mäuse genannt. Und das ist natürlich genau geregelt, diese Ehreneskorte, die hohen Staatsgästen zuteil wird. Es Begleitschutz, aber die sind so auf Schutz gar nicht richtig eingestellt, mehr so auf Repräsentieren. Und die fahren ja üblicherweise in Keilform vor dem Staatsgast her, vor seiner Limousine. 15 Gradfahrer, also Motorradfahrer, bekommt ein Staatsoberhaupt, 7 ein Regierungschef, 5 ein Außenminister. Die anderen interessieren uns jetzt nicht weiter, die sind zu unwichtig, ja. Ehre und Herrlichkeit, also das ist ja eine Würde. Man sagt also, da kommt jetzt eine besondere Persönlichkeit, das Amt, das er hat, den Staat, den er repräsentiert. Und das umgebende Umfeld einer wichtigen Persönlichkeit und seine Wichtigkeit und seine Herrlichkeit, die kommt auch dadurch zum Ausdruck, von wem und von wie vielen er begleitet wird. Also ganz extrem haben wir das bei Ludwig dem 14., wo der Hofstaat, ja, da war ja alles geregelt, schon die Aufstehzeremonie war geregelt. Es war schon eine besondere Ehre, sozusagen dem König den Morgenrock zu reichen und was weiß ich, den Kamm zum Kämmen, oder ich weiß gar nicht, wie das genau abgelaufen ist. Und natürlich auch unsere Minister und der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, die haben ja auch so ein Begleitkordon, Schutzleute, aber natürlich auch irgendwelche Ministerialbeamten. Und jetzt, das kennt auch die Bibel. Die Bibel kennt auch eine Herrlichkeit um Gott her. Cherubim, Licht, besondere Erscheinungen. Und unser Text, den wir heute am ersten Advent betrachten wollen, hat es auch damit zu tun, am Thron Gottes erscheint nämlich die Schechina. Ich habe mir ja Daniel 7 in 3 Teilen vorgenommen und wir haben schon über die Zeiten der Nation in Teil 1 gesprochen, von diesen 4 Weltreichen seit den Tagen Daniels. Eigentlich sind es ja 6, ich will das jetzt nicht wiederholen. 1, 2, 3, 4, Neubabylonisch, Medo-Persisch, Griechisch, Makedonisches Reich. Und dann das 4. Reich hat 4a, 4b, 4c. Und wenn man das addiert, könnte man auch sagen 6. Aber das 4. hat 3 Erscheinungsformen. Die historische Form, das antike römische Reich. Dann eben das Reich im Verborgenen, Imperium Romanum, zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und dann die Endgestalt, das antichristliche Reich 4c. Aber wir haben im ersten Teil vor allem gesagt, es geht auf eines zu, auf die ewige Herrschaft Gottes. Und da taucht ja dieser Menschensohn auf. Und wir haben beachtet, dass Menschensohn eine Hoheitsbezeichnung ist, das ist ein Titel im Alten Testament und auch im Neuen Testament für Jesus Christus ist, der aus der Hand des Alten an Tagen, also nicht, ist kein Opa in dem Sinn, ja, sondern ehrwürdig, also die Hoheit ohne Anfang, ohne Ende kommt damit zum Ausdruck, eine ewige Herrschaft empfängt. Der Menschensohn ist Jesus, der Christus ist. Und der zweite Teil soll sich mit der Schechina, was das ist, werden wir hoffentlich in circa 45 Minuten besser wissen, betrachten. Und Teil 3 dann das Reich 4c. Andrea Schäfer hat schon ein bisschen Angst gehabt. Du wirst doch nicht etwa am ersten Advent über den Antichristen sprechen. Aber ich kann ihn beruhigen. Und er weiß es natürlich auch schon. Es geht nicht um den Antichristen, nicht um das antichristliche Reich. Den lassen wir erst 2022 kommen. Gut. Nun haben wir ja eins der bedeutendsten Christuszeugnisse im Alten Testament in Daniel 7 mit dem Zeugnis über den Menschensohn. Also es wird vorhergesagt, da kommt eine Herrscherfigur von Gott autorisiert, die eine ewige Herrschaft, die nicht untergehen wird, empfangen wird, eine Herrschaft mit göttlicher Qualität. Aber mit ihm erscheinen auch die Schechina, eine Herrlichkeitswolke. Wir lesen noch einmal einige Verse aus unserem Text, diesmal nach Buber Rosenzweig, Vers 9. Ich schaute, bis Throne errichtet wurden und niederließ sich ein Hochbetagter. Ich lasse jetzt immer einiges aus, sein Thron Feuerflammen. Vers 13, ich schaute in der Nachtschau, da mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn. Mit den Wolken des Himmels, das ist die Schechina. Er gelangte bis zum Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde Gewalt und Ehre gegeben und Königschaft. Alle Völker, Stämme und Zungen dienten ihm. Seine Gewalt ist in Weltzeit, Gewalt, die nie vergeht und seine Königschaft nie zu zerstören. Also was ist jetzt die Schechina? Wo taucht sie noch auf? Welche Bedeutung hat sie in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Es muss schon was Besonderes sein. Der Begriff selber kommt im Alten Testament gar nicht, jedenfalls nicht in der hebräischen Version. Aber im Judentum spielt die Schechina eine besondere Rolle. Und wir haben etwa ein Zeugnis in Mishnah Avot. Wenn zwei Menschen zusammensitzen und über die Tora reden, also das Wort Gottes, das göttliche Wort Gottes, dann ist die Schechina anwesend, dann ist Gott selber gegenwärtig. Verborgen allerdings in dem Fall. Nun, ich habe mal in einem englischsprachigen Lexikon, Lexham Bible Dictionary, nachgeschaut, die formulieren so, ich habe versucht, das mit meinen Englischkenntnissen zu übersetzen: Erscheinung bei Gottes Anwesenheit, gewöhnlich in Form einer Wolke. Schechina ist die Einwohnung, die Wohnstadt Gottes, der Inbegriff der Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Schon gesagt, dass der Begriff selber im Alten Testament gar nicht vorkommt, aber eine Wurzel, die in Schechina steckt. Schachan heißt wohnen oder zelten. Und die Stiftshütte, das Stiftszelt, heißt Mishkan. Und da merkt man schon, da steckt es drin, dieses Wohnzelt. Ich will unter ihnen wohnen, ich will unter ihnen zelten. Und jetzt ist interessant, dass eine aramäische Übersetzung, eine sehr alte aramäische Übersetzung des hebräischen Textes hier in Exodus 20, wo von der Stiftshütte gesprochen wird, Exodus oder 2. Mose 20, Vers 21, da heißt es, so dass meine Schechina unter ihnen sei. Oder masoretische, der hebräische Text hat, ich will in ihrer Mitte wohnen. Also die Schechina ist die Gegenwart oder signalisiert die Gegenwart, das Wohnen, das Zelten, den Aufenthalt Gottes unter den Seinen. Man hat im Judentum das Lager der Schechina verortet im Israelvorhof, also dort, wo der Brandopferaltar steht. Und ich habe ihn mal auf ihr Programmblatt und für die Teilnehmer im Internet auch dann jetzt im Livestream eingeblendet, ein Bild mitgebracht über die Lagerordnung Israels, wie der Künstler sich das so vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob es auch hier an die Wand kommt, da ist es. Das ist natürlich eine Live-Aufnahme, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, da mit einer Drohne und so weiter die Aufnahmen zu machen. Leider habe ich einen Rechtschreibfehler, habe nie ich gemacht, das habe ich natürlich von jemandem übernommen. Das muss Trans heißen von Erscheinung. Also da denken Sie sich noch ein S, nobody is perfect. Okay, und da sehen Sie also, wie man sich das so vorstellen könnte, zur Wüstenwanderungszeit, und Sie sehen die Stiftshütte in der Mitte, und nun durften die nicht zelten nach so Motto, wo jeder wollte, sondern es war genau geordnet, wo jeder Stamm war. Es gab vier Himmelsrichtungen und im Zentrum war eben die Stiftshütte mit der Schechina, mit der Feuersäule, die Sie hier über dem Stiftszelt sehen. Des Nachts war es eine Feuersäule, die Präsenz Gottes ist angezeigt. Und am Tag war es eine Wolkensäule. Man hat natürlich im Judentum da noch viel mehr drin gesehen. Man hat gesagt, rechts zur himmlischen Majestät ist Michael, links Gabriel, hinten Raphael, vorne Uriel. Und die Schechina ist über Gott. Also Schechina hat immer etwas direkt mit Gott, mit Gottes Präsenz zu tun und mit Gottes Erscheinung. Ich habe Ihnen noch ein anderes Originalbild aus der Stiftshütte mitgebracht. Und hier sehen Sie im Allerheiligsten, der Künstler hat sich das jetzt so vorgestellt. Es heißt, die Bibel nennt das den Sprachort, dort wo der Herr erschienen ist und mit Mose gesprochen hat. Und jetzt müssen Sie, wenn Sie durchs Zelt nach oben gehen, dann müssen Sie sich jetzt diese Wolken- oder Feuersäule vorstellen. Ja, das sah man natürlich von außen nicht. Aber da war es hell, weil Gott ist Licht, aber man hat ihn nicht gesehen und er war doch da. Und hier haben wir auch eine mögliche Erscheinungsform der Schechina am Sprachort über der Bundeslade, wo eben der Herr mit Mose gesprochen hat und wo der Herr auch immer war. Da beim Bau des Stiftszeltes, des Mishkan, da heißt es bei der Einweihung, die Wolke bedeckte das ganze Heiligtum und die Priester, Mose, konnten nicht hinein. Präsenz Gottes. Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes. Später lesen wir das auch bei der Einweihung des Salomonischen Tempels. Also die Schechina hat einen Bezug zur Herrlichkeit, zum Lichtglanz Gottes. Wir können ja die Lagerordnung stehen lassen, dann haben Sie da immer wieder auch einen Eindruck, wie das ausgesehen haben könnte. Also Bezug zur Herrlichkeit, zum Lichtglanz, aber auch zum Wohnen, Zelten, Dasein. Zelt ist ein bisschen so was Vorübergehendes, gut, das Stiftszelt war etwas Vorübergehendes. Es ist auch der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Das ist für uns eine seltsame Formulierung. Also keiner von uns sagt, mein Name wohnt, Titusweg 5. Also das wäre eine komische Formulierung. Aber in der Bibel ist es eine gängige Ausdrucksweise, die Präsenz, die Gegenwart, das Herz, das Innerste, dort, wo Gott sein will, Schemis viel mehr. Also auch damit hat es die Schechina zu tun. Und es ist klar, wenn wir die Schechina, die ja oft in Verbindung mit dem Heiligtum erwähnt wird, auch in der Weise sehen, dass sie mit dem Namen zu tun hat, dann leuchtet uns sofort ein, dass Jerusalem der erwählte Ort ist, wo Gott seinen Schem, seinen Namen wohnen lassen wollte. Und hier haben sie auch in der unsichtbaren Welt die Erklärung, warum der Kampf um Jerusalem so groß ist. Ich habe es ja schon oft gesagt, da ist ja gar nichts Besonderes. Was ist schon Jerusalem? Was ist schon Jerusalem? Die sitzen weder auf Tausenden, Trillionen von Tonnen Öl noch sonst irgendwas. Jerusalem ist eigentlich völlig uninteressant, aber nicht in der geistigen Welt. Da ist der Sitz, der Thron Gottes sozusagen in irdischer Version. Also das Zentralheiligtum. Und jetzt ist es so, dass das ja alles Vorschattungen sind für geistlich höhere Wirklichkeiten, Wahrheiten in Christus. Deswegen muss man die Bibel Alten Bundes auch vom Neuen Testament her lesen und deswegen kann man das Neue Testament ohne das Alte nicht verstehen. Wer also sagt, ich lese das Alte Testament nicht, dem wird nie völlig das Neue Testament aufgehen und umgekehrt fehlt natürlich, wenn man nur das Alte Testament betrachtet, die Erfüllungsebene in Christus. Und in Christus, da haben wir natürlich im gewissen Sinn die Herrlichkeit, die fleischgewordene Herrlichkeit, das fleischgewordene Mischkan, der Tempel Gottes. Er sagt ja selber, reiß diesen Tempel nieder und ich will ihn in 3 Tagen aufbauen. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Er ist der Heilige Gottes. Er repräsentiert den Schem Gottes, also das Wesen Gottes, das Innerste Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Als einer der Jünger fragt, zeig uns den Vater, da war Jesus ein bisschen, er ist ja nicht wirklich überrascht, er weiß ja, was im Menschen ist, aber wie kannst du das sagen? Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sind wesenseins. Wahrer Mensch, wahrer Gott, wer mich sieht, sieht den Vater. Er trägt den Schem Gottes in sich und offenbart ihn. Und jetzt schauen wir mal, wie interessant, dass die Schechina auch im Neuen Testament immer wieder erscheint. Also die innere verborgene Herrlichkeit des Herrn in Niedrigkeit leuchtet ab und zu auf, etwa auf dem Berg der Verklärung. Matthäus 17 lesen wir, er wurde vor ihnen umgestaltet in Reichsherrlichkeit, sein Angesicht wie die Sonne, seine Kleider weiß wie das Licht. Das heißt, man sieht es gar nicht mehr richtig. Sieht es gar nicht mehr. Das ist übrigens auch die Form, wie Gott im Alten Bund erscheint. Man sieht ihn und sieht ihn doch nicht. Es ist alles voller Licht. Ihr saht keine Gestalt. Ja? Drum macht auch keine Abbilder. Das Licht, das unzugängliche Licht. Dann Vers 5. Siehe da, überschattete sie eine lichte Wolke. Da haben wir wieder unsere Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Da fielen die Jünger auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Auch bei der Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, Vers 9, erscheint als Taxi die Wolke, die Schechina. Er wurde von einer Wolke aufgenommen und entschwand vor ihren Augen. Auch bei der Wiederkunft lesen wir von Wolken. Markus 13, 26 sagt der Herr selber, sie werden den Sohn des Menschen, also da wieder die Anspielung auf Daniel 7, die Herrlichkeitsbezeichnung, den kommenden Allherrn, den gesalbten und von Gott eingesetzten und bevollmächtigten König. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken. Großer Macht und Herrlichkeit. Und in Daniel 7 haben wir auch diese Wolken, Shechina. Und auch in der Offenbarung spricht die Bibel von Jesus in der Herrlichkeit als von einem, der von Wolken umgeben ist. Ich habe ihn mal als eine Stelle herausgegriffen, Offenbarung 14, Vers 14. Siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, auf seinem Haupt ein goldener Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und deswegen brauchen wir auch gar nicht überrascht sind und sind es auch nicht, wenn wir feststellen, dass bei der Entrückung, dem nächsten großen Ereignis für die Gemeinde, ja ebenfalls Wolken erwähnt sind und Wolken zu finden sind. Dann nämlich, wenn der Sohn die Rechte vom Vater verlässt, in den Lufthimmel absteigt und die Gemeinde mit gebietendem Zuruf zu sich befiehlt. Da heißt es 1. Thessalonicher 4, 16, der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel, die Toten in Christo werden auferstehen, danach die Leben zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und jetzt müssen wir einen gedanklichen Sprung machen. Neutestamentliche Erfüllungsebene, aber es gibt noch weitere Erfüllungsebenen und Gedanken, nämlich die Gemeinde. Es ist ja nicht nur Jesus der Tempel, sondern das wird ja auch von der Gemeinde gesagt. Das wird von der universellen Gemeinde durch alle Zeiten und an allen Orten gesagt. Deswegen ist es so dumm, wenn man glaubt, man ist der Nabel der Welt mit seiner Versammlung. Das ist, also da hat jemand, also ich sage mal, nicht viel verstanden. Sein Klitscheladen, das ist ein kleiner, natürlich niemand ist unwichtig, aber ein kleiner Teil der universellen Gemeinde. Und dann lesen Sie doch mal, was in der Kirchengeschichte, gerade in den ersten Jahrhunderten, was da für Männer Gottes waren und Frauen Gottes. Da, ich sage jetzt nicht, da können wir einpacken, aber so ähnlich ist es. So lächerlich, wenn wir glauben, wir sind der Nabel der Welt. Was bilden wir uns eigentlich ein? Wir können dankbar und froh sein, wir sind ein Teil und wir gehören dazu. Aber das Ganze ist wesentlich größer. Aber der Herr sagt es auch von jedem Einzelnen, weil ja in jedem Einzelnen Christus wohnt durch seinen Geist. So ist auch jeder Einzelne ein Tempel und die Gemeinde als Ganzes. Sie repräsentiert das Zelten, das Wohnen Gottes in der Welt, verborgen, in Niedrigkeit. Sie stellt etwas dar von der Herrlichkeit Christi. Wir werden nachher noch darauf eingehen. Nun gut, Kleider sind also auch ein erweiterter Leib. Wie sich jemand anzieht, das ist auch, der Leib ist ja Repräsentanz, ja. Also Sie können mich leider nicht anders haben als so, wie ich bin. Ja, ich habe mir vorgestellt, ob ich mich bei den Engelchen melden soll. Dann dachte ich, so dicke Flügel gibt's gar nicht, dass der Engel abheben könnte. Das ist irgendwo, ja. Also der Leib hat etwas zu tun mit Repräsentanz, mit Darstellung, mit Sichtbarwerdung. Und der erweiterte Leib, heute machen wir mal ein bisschen mehr mit Tiefgang, der erweiterte Leib, das ist die Kleider. Da repräsentiert man auch. Also wenn ich jetzt in Norwegerpulli oder sonst irgendwie erscheinen würde, dann ist das auch eine Botschaft. Ja? Also nichts jetzt gegen den Norwegerpulli, nicht, dass Sie überlegen und mir nachher schreiben wieder, was ich gegen den Norwegerpulli hätte. Aber man repräsentiert ja was. Also es ist ja klar, Kleidung ist Außendarstellung. Und die erweiterte Kleidung, das ist die Wohnung. Man richtet ja seine Wohnung auch ein und da bringt man was zum Ausdruck, stimmt's? Ist man wichtig, ist man nicht so wichtig und so weiter, je nach eigenen Möglichkeiten. Und das sieht die Bibel auch so. Die Leiblichkeit, die Herrlichkeit des Herrn, der ja einen Strahlenleib hat, die hat eine Erweiterung in seinen Gliedern, die ihn umgeben. Also Jesus hat selber einen Herrlichkeitsleib, aber er hat auch einen Leib aus lebendigen Gliedern, aus Steinen. Er wird von einer Herrlichkeit umgeben, von denen, die ihn repräsentieren. Das sind auch oder ist auch die Gemeinde. Um nochmal ein Beispiel zu bringen, dass Kleider prophetisch auch Leiblichkeiten in der Schrift repräsentieren, da erinnere ich nur unter anderem an 2. Korinther 5, wo ja klar gesagt wird, wenn wir entkleidet werden, hallo, damit meint ja Paulus eindeutig das Sterben, also wenn wir diesen sterblichen Leib ablegen. Wir wollen überkleidet werden, wir wollen einen Geistleib bekommen und so, solche Dinge, das sind ja die Bilder, ich lege mein Gewand ab. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel bei Josef nur mal als ein Beispiel 5 Gewänder, die erwähnt werden, das Fürstengewand von seinem Vater Jakob, das Ketunet, ein sehr vornehmes Gewand, das Sklavengewand im Haus Potiphars, die Gefängniskleidung, das Wechselkleid, als er vor den Pharao gerufen wird und die Amtstracht dann nachher, als er Nummer 2 in Ägypten war, als Großvizier. Und hier haben wir natürlich eine Darstellung der Leiblichkeiten Jesu, der Herrlichkeits-, das Fürstengewand, der Herrlichkeitsleib, den der Sohn Gottes hatte bei seinem Vater, dann das Sklavengewand, er wurde Mensch. Das ist schon eine andere Leiblichkeit. Der Handwerkersohn aus Galiläa hat nicht gleich wie die Sonne gestrahlt, dass jeder gesagt hat, aber da kommt was ganz Besonderes. Musste schon auch hinhören. Dann die Gefängniskleidung, Jesus im Totenreich, dann das Wechselkleid vor dem Pharao, der Auferstehungsleib und die Amtstracht, der Herrlichkeitsleib, zudem aber auch der erweiterte Leib der Gemeinde gehört. Und jetzt wird es interessant. Wir lesen ja im Hebräerbrief von einer Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Und die Wolke von Zeugen, nach meinem Verständnis, sind die Menschen, die Glaubensvorbilder, die ein Kapitel zuvor in Hebräer 11 genannt werden. Also das ist Abraham, Mose, David und Hebräer 11. Ja, fängt schon mit Abel an. Und dann sagt jetzt die Bibel, Vers 39, diese haben die Verheißung, man müsste eigentlich sinngemäß sagen, noch nicht erlangen können, da Gott für uns Besseres vorgesehen hat, damit sie, die nämlich jetzt gerade genannten, nicht ohne uns vollendet werden. Jetzt kommt unsere Schechina, Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben sind, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen. Wir haben also eine Wolke von, neutestamentlich gesprochen, von Christuszeugen, die bereits jetzt wahrscheinlich um den Herrn her sind. Also die Schechina, das ist nicht nur einfach so ein Naturphänomen oder ein kosmisches Phänomen, sondern die Schechina besteht aus Wesen, die Christusherrlichkeit repräsentieren. Am Thron ist es natürlich ganz stark, die Cherubim, das sind hochrangige Engelfürsten, aber die Schechina im neutestamentlichen Sinn, das sind die Glaubenden, das sind wir. Und von daher ist es gut möglich, dass sich die jetzt Heimgegangenen bereits in diese Schechina eingruppieren. Paulus sagt ja nicht, ich habe Lust abzuscheiden und 2000 Jahre zu schlafen, bis der Herr wiederkommt, sondern ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Und da als Teil der Herrlichkeit, die den Herrn umgibt und seinen erweiterten Leib bildet. Interessant ist auch, dass diese Wolke von Zeugen natürlich gleich nach der Auferstehung eine Rolle spielte. Es heißt, dass als Jesus auferstanden ist, es taten sich viele Gräber der Heiligen in Jerusalem auf und sie erschienen vielen. Und da waren ja auch Erdbeben und so weiter. Der Fels zerriss, also die Grabeskirche ist zu 99,367% der wirkliche Ort der Kreuzigung und der Auferstehung. Und wenn Sie in der Grabeskirche sind, ich habe schon manchmal gesagt, für mich auch das Modell, wie die religiösen Menschen mit ihren ganzen unterschiedlichen Ausprägungen, was die aus Kreuz und Auferstehung, was sie da drüber gebaut haben. Ja, viele stört das, aber ich finde es ein gutes Bild, dass so ist es in der Welt. Aber wenn Sie vom Kreuzigungspunkt nach unten gehen, dann sehen Sie einen riesigen Riss im Felsen. Die Felsen zerrissen. Und dann heißt es, dass viele Leiber der entschlafenen Heiligen auferweckt wurden und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und sind vielen in der Stadt erschienen und sie sind sicherlich wohl nicht mehr gestorben, sondern waren die Wolke, die den Herrn begleitet und die Wolke, die um den Herrn her ist. Und diese Wolke wird möglicherweise ständig ergänzt durch heimgehende Glieder, die in eine gewisse Vorherrlichkeit gehen. Wie auch immer, in jedem Fall repräsentieren wir die Herrlichkeit des Herrn als Botschafter für das Licht in dieser Welt. Der Apostel Paulus sagt, wir sollen leuchten wie Himmelslichter in der Welt. Und da merkt man schon, den Gedanken ist ja nicht gemeint, dass wir die Hände vorher in die Steckdose stecken und dann eine Frisur kriegen wie Boris Becker in seinen besten Tagen. Das Bobberle hat ja manchmal auch so eine Frisur gehabt, da stand alles. Und da sagt man, guck mal, der leuchtet. Sondern es ist ja die Darstellung der inneren Herrlichkeit. Der leuchtet, weil Christus in ihm lebt. Da wird etwas von der Persönlichkeit deutlich des Herrn. Ein Bruder sagt immer, wir sind die Bibel für die Menschen, die keine Bibel lesen. Die Frage ist ja schon, was kann man in unserem Leben wirklich lesen? Für was sind wir eigentlich Zeugen? Was verkündigen wir? Und das führt uns zum zweiten kürzeren Hauptteil unter der Überschrift Wir, die verborgene Schechina. Das ist ein bisschen ein Widerspruch. Das Beiwort passt nicht ganz eigentlich zum Hauptwort, ja. Verborgene Schächtigkeit. Aber wir werden versuchen, das zu erläutern. Einer der geistlichen Väter dieses Hauses, Karl Geyer, ist ein interessanter Satz. Mich schmerzt die Würdelosigkeit der Glaubenden mehr als ihre Sünden. Die Würdelosigkeit. Wie sind das gemeint? Ich glaube, er meint, wenn wir mehr beachten würden, wem wir gehören, wessen Botschafter wir hier sind, dann würden wir uns so manches Mal anders verhalten. Hat was mit Würde, mit Repräsentanz, also nicht gestelzt und nicht gespielt, das ist nicht gemeint. Das ist eine Natürlichkeit vom Herrn. Aber doch etwas von dieser Christusqualität. Was hat der? Was hat die? Besser als ich ist sie ja nicht, dazu kenne ich sie so gut. Aber irgendwas ist da. Tempel. Im Tempel kann man dem Herrn begegnen, Wohnung Gottes, da kann man den Herrn besuchen. Alles Sprachbilder, die auf uns verwendet werden. Wir sind seine Kleider, sein erweiterter Leib. In uns wird er immer noch in Niedrigkeit sichtbar. Was verkündigen wir? Evangelium heißt ja Wohlkunde, Frohbotschaft, Botschaft vom Sieg. Das Gegenteil wäre Untergangsbotschaft, Drohbotschaft. Sich beschränken auf apokalyptische Zukunftsvisionen. Das Momentum liegt im Neuen Testament, eigentlich in der ganzen Bibel, auf einer frohen Botschaft, die vom Sieg des Lebens zeugt. Er gibt auch ernste Ermahnung, das ist schon klar, aber es geht immer ins Gnadenmäßige, ins Evangeliumsgemäße. Also eine Verkündigung kann nie nur eine Donnerpredigt sein. Luther hat das so zum Ausdruck gebracht, ich weiß nicht, ob ich ihn da richtig verstehe, aber so mein begrenztes Verstehen, was Jesum treibet. Das heißt, der Kern des Evangeliums ist, wer Christus, wer Gott, wer das Herz ist, was der Schem Gottes ist. Und das ist ein Herz der Liebe, der Barmherzigkeit und der Gnade. Wo geoffenbart, ohne Widerspruch, am Kreuz. Gott stirbt für Feinde. Die Antwort Gottes. Nicht Hass. Also wir sind Repräsentanten, wir sind Herrlichkeitsdarstellung des Christus. Mir ist es ja mal, ich habe das schon erzählt, im Jahr 2010 war ich zum ersten Mal im Niger und da ist man es mal so gegangen, da kommt so gut wie keiner hin. Jetzt seien Sie mal ehrlich, würden Sie den Niger auf einer Afrikakarte finden? Man denkt ja immer erstmal gleich an Nigeria und da muss man lernen, das sind ja zwei Länder, ja, Niger und Nigeria. Also im Niger, das interessiert so gut wie niemand. Unsere Kanzlerin war jetzt mal da, weil die Route über Agadir, eine der klassischen Migrationsrouten in die Maghreb-Staaten sind, von dort aus dann die Welle sich nach Europa geht. Aber ansonsten, wen interessiert schon der Niger? Also und ich bin da auch mehr oder weniger durch Zufall, Codewort für Gottes Handeln, hingekommen und mir nichts sehen, ich habe das schon mal erzählt, war ich plötzlich bei dieser evangelischen Allianz und irgendwie der katholischen Kirche, die in diesem islamischen Gebiet, da kann man das nicht so, die stehen zusammen als Christen, ja. Jedenfalls haben die mich immer als Repräsentant der deutschen Kirche angesprochen. Müssen Sie sich mal vorstellen, mich mit meiner Dreiviertelhose. Ich wollte ja nicht so schwitzen, das war für die sowieso schon ein Anstoß. Wie kann ein Pastor nicht ordentlich gekleidet sein? Aber ich wusste ja nicht, dass ich jetzt sozusagen der EKD-Ratsvorsitzende plötzlich war. Ja, aber da habe ich mich natürlich schon versucht, also ich meine, soweit es halt noch möglich war, gell, einfach auch ein Bruder zu sein, aber das ist immer noch gut. Ich hatte ja bei einem Häuptling, der hat mir einen schönen Titel gegeben, Französisch ist ja dort die Sprache, der nannte mich immer La Gazelle, die Gazelle. Hm? Botschaft repräsentieren. Man kann natürlich auch sehr unangenehm auffallen. Ich weiß nicht, ob Sie noch an die Nachricht erinnern. Die Rekordhalter bei den Knöllchen sind ja die Botschaften in Berlin. Und die werden ja nicht belangt. Das wird zwar festgestellt, aber es hat keine Konsequenzen. Das heißt, die Pauken, Kraut und Rüben, also Autos mit Null und CD sehen Sie überall. Und ganz besonders waren die Saudis da vorne dran. Und dann ist es so passiert, dass einer sich widerrechtlich wohin gestellt hat, die Tür geöffnet hat, Fahrradstreifen, der Mann ist draufgerauscht und ist gestorben. Und das ist natürlich, da hat sofort geheißen, also schau dir mal an, das ist die Botschaft von Saudi-Arabien. Es war nur einer, aber die ganze Presse war voll und Saudi-Arabien hat natürlich sofort das an sich gezogen, hat eine große Summe wahrscheinlich an die Familie gezahlt, sich 15 Mal entschuldigt und so weiter. Also Niger, Saudi-Arabien, man muss nicht immer repräsentieren wollen, aber man ist es. Ob Sie wollen oder nicht, in Ihrer Familie, in Ihrem Bekanntenkreis, in dem Moment, und das sollte ja nach einer gewissen Zeit sowieso bekannt sein, wo Sie sich als Christ outen, sind Sie Jesu Christi Botschafter. Ob Sie wollen oder nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, aber wie kann ich die Schechina, wie kann ich die Herrlichkeit des Herrn, jetzt weiß ich, da gibt's doch eine Richtung, die laufen gebietend durch alles und da wird geherrscht und da werden Krankheiten und Dämonen werden Krankheiten werden gleich weggebetet, Dämonen aus. Ich sag mal gleich eins, sowas gibt's, aber jedenfalls nicht en masse und im Fließband. Vereinzelt gibt es sowas. Aber da denkt man ja, das ist der herrschende Christus, den sollen wir repräsentieren. Wir sagen allen, wo es lang geht. Oder evangelikale Variante in den Vereinigten Staaten. Wir müssen Einfluss nehmen auf die Politik. Wir müssen unseren Mann ins Weiße Haus bringen. Unsere Leute ins Repräsentantenhaus. Es ist, ich sage ja nicht, dass das alles völlig falsch ist, aber es ist immer der Versuch, die äußere Herrlichkeit, die Herrschaftsherrlichkeit sozusagen jetzt schon zu manifestieren. Und ich glaube, dass es grundsätzlich falsch ist. Worum es jetzt geht, ist nicht die äußere Herrlichkeit zu repräsentieren, Schechina in der Herrlichkeit der äußeren Darstellung. Entschuldigung, glauben Sie, dass die ganze Welt ehrfürchtig auf den Boden sinken würde, wenn sie jetzt uns hier sitzen sieht? Mich noch vorne dran? Nein. Was wir repräsentieren, ist die innere Herrlichkeit, die Schönheit Jesu, die man nicht sieht. Sein Wesen in Schwachheit, in Niedrigkeit. Gerade das Fehlen der äußeren Herrlichkeit bringt die innere Herrlichkeit nochmal ganz anders zum Glänzen. Gott mit seiner Geisteskraft, seiner Kreativität, seiner Genialität, aber vor allem das Herz der Liebe, langmütig, gütig, neidet nicht, tut nicht groß, bläht sich nicht auf, benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet Böses nicht zu, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, freut sich mit der Wahrheit, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Das sind Zeugen Jesu Christi. Ein Zeugnis von einem alles überragenden, gütigen Vater mit einer Herrlichkeit als Persönlichkeit. Die innere Strahlkraft, von der die äußere Herrlichkeit dann nur sichtbarer Ausdruck ist. Und jetzt, wie lebt Gott? Wie ist Gott? Man muss es ja irgendwie ein bisschen fassbar machen. So, das unterschreibt ja jeder, diesen Satz. Ja, toll, klar, soll so sein. Aber es bleibt so im Allgemeinen. Aber ich will zwei Punkte herausgreifen und davon nochmal einen ganz besonders. Gott strahlt innerlich so, dass er Beziehung will. Gottes Herrlichkeit, Gottes innere Strahlkraft, Gottes inneres Wesen ist ein Wesen des Herzens, ein Wesen der herzlichen Verbundenheit, der Anteilnahme, des Interessiertseins, der Liebe zum anderen. Gott will Beziehung. Gott ist kein Gott der Funktionalität, natürlich funktioniert bei Gott sowieso alles, des Perfektionismus, sondern der Beziehung. Wichtiger als das alles klappt, ist, dass der Mensch erreicht wird. bei manchen muss alles äußerlich funktionieren. Dann ist die Liebe aber erkaltet. Gut ist natürlich, wenn die Liebe brennt und es äußerlich auch funktioniert. Das schließt sie ja nicht aus. Aber der Schwerpunkt, worauf kommt es? Gott will Beziehung. Das ist schon mal eine Darstellung. Gott ist interessiert. Gott sagt, Mensch, wie geht's dir? Gott sagt, kann ich dir helfen? Wir sind natürlich limitiert und begrenzt, aber es ist ein Stück weit Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Und Gott lebt so, dass andere gesegnet werden. Gott lebt nicht auf Kosten anderer, im Gegenteil. Er lebt auf seine eigenen Kosten. Ihm kostet es alles, letztendlich sein eigenes Leben. Leben auf Kosten von anderen ist das Gegenstück der inneren Herrlichkeit, die der Herr hat. Gott lebt so, dass andere gesegnet werden, das Leben wächst. Und aus diesem, das haben wir natürlich nicht aus uns. Ich kann jetzt nicht sagen, so, ich bin ein rechter kratzbürstiger Kerl mit lauter Ecken und Kanten, jetzt werde ich halt so ein liebevoller Mensch. Klappt nicht, ja? Als ich noch nicht zum Glauben gekommen war, noch überzeugter Atheist war, ich habe es schon mal erzählt, da hatte ich mal so ein Hollywood-Jesus-Schinken an Ostern gesehen. Und er hat mich richtig ergriffen. Angeblich intellektuell darüber weg und wie können Leute nur sagen, aber der hat mich ergriffen. Was Gott alles benutzt, sogar, weiß ich, war es Johannes Hees, das lebt er eigentlich noch? Nee, weiß ich gar nicht. Ja, jedenfalls, der hat damals schon mitgespielt und Johannes Hees das. Und da wollte ich wollte so sein, wie dieser Jesus war. Naja, Sie können sich vorstellen, wie lang das gelungen ist. Oder eigentlich gar nicht gelungen ist. Aber das war schon Vorbereitung Gottes. Das Verlangen nach Reinheit, nach Wahrhaftigkeit, nach Leben, nach Licht, nach Liebe. Das Verlangen nach Gott. Aber man kann das selber nicht. Aber er kann es in uns. Und wenn wir mit diesem Jesus Umgang haben, dann bekommen wir Standesbewusstsein, also positiv. Standesbewusstsein, Dignität, Würde, Ehre. Wir sind Botschafter. Also du kannst nicht mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Israel unterwegs sein und dann schlaubst du da gerade so rülpsend da mit und wo ist die nächste Cola-Box? Hallo, ich bin da. Das geht nicht, das passt nicht. Und der Umgang mit Jesus verändert uns. Er lebt in uns und dadurch können wir diese innere Herrlichkeit des Herrn darstellen. Wir können lieben, wie er liebt, barmherzig sein, wie er barmherzig ist, denken, wie er denkt. Ja, wir können sogar Opfer bringen. Das ist das größte Zeugnis, dass jemand auf sein Recht verzichtet oder auf etwas, das ihm zusteht. War übrigens bei den alten Christen in der alten Welt, war das größte, also heute noch so, das größte Zeugnis, weil die haben ja ihren Göttern gedient, um was davon zu haben. Ich diene den Göttern, dann kriege ich Sieg, Gesundheit, Reichtum und all diese Dinge. Und jetzt sterben die Christen lieber, als ihrem Gott abzugeben. Ja, aber das gibt doch gar keinen Sinn. Wenn du deswegen stirbst, dann hast du doch alles verloren. Was macht dann deiner Gottesdienst noch für einen Sinn? Und da haben sie gemerkt, da muss etwas sein, was wir gar nicht kennen. Die repräsentieren etwas in dieser Welt, was nicht von dieser Welt ist. Loslassen, auf Recht verzichten. Gott lebt so, ich will zum Schluss kommen, dass andere gesegnet werden, das Leben wächst. Gott lebt nicht auf Kosten von anderen. Man kann übrigens auch geistlich sich so breit und so egoistisch sein, natürlich alles als Auftrag im Namen des Herrn, dass kein anderer auch nur einen Millimeter Platz daneben hat. Gott lebt nicht auf Kosten von anderen. Er freut sich. Er freut sich mit den anderen. Er neidet nicht. Gibt es auch im geistlichen Dienst? Warum singt der jetzt das Solo? Warum predigt der? Warum freuen sich die Leute so über ihn? Also, Beispiele ohne Ende. Freut sich. Er lebt so, dass Leben wächst, in der Familie, in der Gemeinde, im Umfeld. Wir können durch die Gnade des Herrn, die Shechina, die verborgene Herrlichkeit Gottes, die innere Herrlichkeit, die Shechina Gottes sein, durch ihn und so leben, dass andere gesegnet werden, dass es Lebensraum gibt. Wir engen die anderen nicht ein, wir pressen, wir drücken die anderen nicht. Wir sind nicht Wahrheitsapostel im Sinne von Gerechtigkeitsfanatiker und Rechthaber, sondern wir sind Repräsentanten, erweiterter Leib, Darstellung der Herrlichkeit des Wesens Gottes, der Gnade, der Barmherzigkeit. Die ist auch klar, die eiert nicht immer rum, aber sie ermöglicht Leben, sie lebt so, dass Leben wächst. Und es ist schon die Frage, geben wir dem Geist Gottes so Raum oder decken wir ihn mit unserem Ich-Leben zu? Sind wir Shechina Gottes, Künder Jesu Christi? Und wie reich können hier doch Arme sein und wie arm Reiche. Wenn er regiert, dann fließt Segen und Leben. Ja, Herr, schenke mir, dass dort, wo ich gehe und stehe, ein Wohlgeruch, ein Herrlichkeitsstrahl von dir aufleuchtet. Und sei es nur, dass ich geduldig durchhalte und so dich künde. Lass mich so leben, dass du und dein Name geheiligt, verherrlicht wird und so andere gesegnet werden. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in deine Welt. Nicht nur in deine Welt, sondern in dein Herz. Dass du in deiner Liebe uns zu dir ziehst. Dass du uns Anteil haben lassen willst an dir. Gemeinschaft. Leben mit dir, Gesegnete von dir zu sein, etwas darzustellen von deiner wunderbaren Persönlichkeit, deiner Herrlichkeit, deiner Strahlkraft. Danke, dass das mehr und mehr werden darf. Danke, dass du dein Programm mit uns hast. Danke, dass wir unsere Erfüllung und das völlige Aufgehen in dir, ohne unsere Individualität und Persönlichkeit aufzugeben, dass das Realität werden darf. Das sind keine utopischen Ziele. Das ist möglich. Ein Leben der Gnade, ein Leben der Barmherzigkeit, ein Segen für andere als Segenskanal für dich. Lieben, wie du liebst, leben, wie du lebst, dienen, wie du dienst, denken, wie du denkst, barmherzig sein, wie du barmherzig bist. Und dann bei dir wird das dann in Vollendung sein. Und wie wunderbar und wie herrlich ist es, dann in solch einer Gemeinschaft zu leben. Und wir danken dir, dass wir deine Botschafter sein dürfen, dass du durch uns schwache Gefäße und auch so oft so mangelhafte, manchmal sündige, würdelose, doch dein Werk hast und doch dich künden willst und dass du uns nicht lässt, auch dort, wo wir versagt haben. Und so preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.